Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Morgen Update.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 28. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Anhalt Bitterfeld bittet um die Hilfe der Bundeswehr. Tesla übertrifft die Erwartungen der Analysten. Elon Musk stichelt gegen Apple. Lucasfilm heuert einen Deepfake-YouTuber an. Und ein Mann spricht dank KI mit seiner seit 8 Jahren toten Freundin. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Olaf Jacobi von Capnemic und wir haben 2 tolle Themen besprochen, finde ich. Zum einen die Riesenfinanzierungsrunde bei der Solaris Bank und dann auch die Finanzierungsrunde bei dem Company Builder Next Big Thing. Beides sehr spannend. Wir haben dann auch links und rechts noch so ein bisschen gesprochen, weil natürlich auch die Solaris Bank entstammt einem Company Builder und man kann sich denken, da gibt es entsprechend viel Gesprächsstoff oder auch zumindest Perspektiven und Meinungen. Ist also sehr, sehr spannend. Kommt gleich nach den Nachrichten. Ich möchte nur noch wie immer hinweisen auf die Nachmittagsfolge und zwar sind heute bei uns Florian Schwenkert. Er ist der COO von Koro, eine Direct-to-Consumer-Brand, die sich auf das Versenden von Großpackungen im Lebensmittelbereich spezialisiert hat, aber sich jetzt auch in den Einzelhandel ausdehnt und wir haben über dieses Spannungsfeld gesprochen. Wir haben ja hier bis jetzt relativ wenig über Direct-to-Consumer-Brands gesprochen, von daher haben wir das ganze Thema hier relativ ausführlich diskutiert und die Pros und Kontras mal so ein bisschen vertieft. Und außerdem bei uns zu Gast ist Noah Fischer, er ist der Co-Founder und CEO von Lumaly. Das ist ein Unternehmen, das ein Browser-Plugin konzipiert hat und damit im Prinzip Gutscheine im Checkout anbieten möchte, also auf den E-Commerce-Konsumenten fokussiert. Ist ziemlich stark gewachsen, da ist Roman Kirsch eingestiegen als Business Angel schon relativ früh, also den kennt man ja in der Szene. Und es ist eingestiegen jetzt im Rahmen der neuen Finanzierungsrunde, wo ein 7-stelliger Betrag eingesammelt wurde. Einer der Gründer von Klarna. Ja, also von daher, man sieht also bei dem Unternehmen passiert was. Diese beiden Gespräche dann in der Nachmittagsfolge ab 14 Uhr ungefähr. Und ja, jetzt geht's rein in die Nachrichten mit Frank Philipp. Und die kommen natürlich wie immer nach den Verbraucherhinweisen. Und die kommen wie immer jetzt.
Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von Philips und Burn, deinem Partner für Tech Due Diligence. Wir haben bereits mehr als 350 Startups und über 10 Milliarden Euro Funding begleitet und verstehen dadurch, was Tech-Companies wirklich hilft. Klares Feedback zu Chancen und Risiken. Mit unseren Tech-DDs für Investoren und Health-Checks für Startups liefern wir genau das. Trage dich jetzt auf insider.techdd.info ein und erfahre mehr.
Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten.
Anhalt Bitterfeld bittet um Hilfe der Bundeswehr. Der Cyberangriff im Landkreis Anhalt Bitterfeld hat Spuren hinterlassen. Um schneller arbeitsfähig zu werden, hat der Landkreis nun um Hilfe durch die Bundeswehr gebeten. Man benötige dringend Unterstützung bei der Forensik und dem Wiederaufbau der technischen Infrastruktur, so ein Sprecher des Landkreises am Dienstag. Auch müssten die 900 Computer der behördlichen Mitarbeiter auf den aktuellen Stand der Sicherheitsvorkehrungen gebracht werden. Anhalt Bitterfeld wurde am 6. Juli Opfer eines Cyberangriffs, bei dem mehrere Server des Landkreises mit sogenannter Ransomware infiziert wurden. Der Landkreis lehnte die geforderte Lösegeldzahlung ab. Hohe Gefahr von Cyberangriffen zu Bundestagswahl. Vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahl hat Bundeswahlleiter Georg Thiel die Gefahr von Cyberangriffen nochmal als hoch eingestuft. Unsere Fachleute gehen allein im Bereich IT von etlichen potenziellen Risiken aus. Die Spanne aller theoretisch denkbaren Vorfälle ist entsprechend breit, sagte er der Welt am Sonntag. So sei auch denkbar, dass gezielt Falschmeldungen verbreitet werden könnten, wie zum Beispiel über früher schließende Wahllokale. Im Vergleich zur letzten Bundestagswahl von 2017 sind die Teams in der Sicherheit der Informationstechnik größer geworden. Zusammen mit Behörden wie diesen seien aufwendige Vorkehrungen gegen Cyberangriffe getroffen worden, so Wahlleiter Thiel. Darf Facebook Nutzerkonten wegen Hassrede sperren? Das soziale Netzwerk Facebook entscheidet derzeit selbst, welche Nutzerkonten gesperrt werden und welche nicht. Dies erfolge auf Basis sogenannter Gemeinschaftsstandards, also Regeln, welche etwa diskriminierende oder anstößige Inhalte verhindern sollen. Zwei Nutzer haben den Konzern wegen dieser Vorgehensweise verklagt, da ihr Zugang nach abschätzigen Äußerungen gegen Muslime und Zugewanderte zeitweise gesperrt wurde. Der Bundesgerichtshof entscheidet nun nach der Anklage, ob Facebook mit solchen Sperrungen seine Kompetenz überschreitet und die grundsätzlich geschützte Meinungsfreiheit der Facebook-Nutzer somit verletzt. Im Fall der beiden Kläger gab es vor ihrer Sperrung angeblich keine Möglichkeit, sich gegenüber Facebook zu erklären. Das Urteil der Verhandlung soll in 1 bis 3 Wochen verkündet werden.
Deutschland unter Wasser. Der anhaltende Regen hat Bäche und Flüsse in reißende Fluten verwandelt, die sich mit unvorstellbarer Kraft ihren Weg bahnen. Das Epizentrum liegt im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz. Im Kreis Ahrweiler sind Orte von der Außenwelt abgeschnitten. Viele Häuser wurden von den Wassermassen zerstört oder weggespült. Man spricht von der größten Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg.
Portal Fluthilfe für Hochwasserkatastrophe. Das rheinland-pfälzische Sozialministerium hat eine Online-Plattform für Hilfsangebote nach der Flutkatastrophe eingerichtet. Sie bringt Hilfsangebote und Hilfssuchende zusammen und bietet so die Möglichkeit der zielgenauen Unterstützung. Nach nur wenigen Tagen wurden schon rund 1.700 Hilfsangebote auf der Fluthilfe-Plattform eingestellt. Die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger ist überwältigend. Die Unterstützungsangebote sind bedarfsgenau und effektiv. Denjenigen, die von der Hochwasserkatastrophe besonders stark getroffen sind, wird hierdurch konkrete Unterstützung vermittelt, so Detlef Plaschzek, Opferbeauftragter der Landesregierung. Da es in den betroffenen Gebieten Einschränkungen der Verfügbarkeit des Internets gibt, soll es möglich sein, dass stellvertretend für andere Betroffene Angebote und Nachfragen vermittelt werden. Diese Funktion soll demnach in Kürze freigeschaltet werden. Die Plattform ist unter www.fluthilfe.rlp.de zu erreichen.
Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drum herum reden. Die neuen Quartalszahlen stehen an.
Tesla übertrifft Erwartungen. Der Elektroautohersteller Tesla hat seine Quartalszahlen vorgelegt und konnte dabei die Expertenerwartungen sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz übertreffen. Tesla konnte erstmals einen Quartalsgewinn von über 1 Milliarde Dollar verbuchen. Der Umsatz belief sich auf knapp 12 Milliarden Dollar, eine ungefähre Verdoppelung gegenüber den 6 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Allerdings dämpfte Tesla die Aussichten für das restliche Jahr. Hier könne die Versorgung mit Bauteilen im restlichen Jahr die Wachstumsgeschwindigkeit unserer Auslieferungen stark beeinflussen, so der US-Konzern nach Börsenschluss. Im brandenburgischen Werk in Grünheide liege man nach eigenen Angaben im Zeitplan, um in diesem Jahr die ersten Model Y zu fertigen. Die Tesla-Aktie stieg nachbörslich um 1,3%.
Tesla's Elon Musk weighed in, as he usually does. I still use an iPhone and everything, but Apple used to really bring out products that would blow people's minds, you know, and still make great products, but there's less of that. I don't think people are necessarily running to the store for the iPhone 11.
Elon Musk kritisiert Apple. Im Zuge der Verkündung der Quartalsergebnisse hat Teslas CEO Elon Musk den Technologiekonzern Apple gleich zweimal angegriffen. Auf die Frage eines Investors nach der Verwendung von Kobalt in den Batteriepacks antwortete Musk: Apple verwendet, glaube ich, fast 100% Kobalt in ihren Batterien, Mobiltelefonen und Laptops. Tesla nutzt kein Kobalt in den Eisenphosphatpacks und fast keins in den nickelbasierten Chemikalien. Hintergrund der Frage ist der Vorwurf, dass weltweit gehandeltes Kobalt zu rund 64% aus der Demokratischen Republik Kongo stammt, wo es häufig zu Kinderarbeit und anderen Menschenrechtsverletzungen kommt. Die andere Frage betraf die mögliche Öffnung von Teslas Supercharger-Netzwerk für andere Hersteller. Hierzu sagte Musk, dass man keinen ummauerten Garten schaffen wolle und diesen zu nutzen, um unsere Konkurrenten zu erschlagen, wie es von einigen Unternehmen praktiziert wird. Gefolgt von einem gekünstelten Husten ergänzte er dann Apple. Apple verfolgt seit Jahren das Prinzip eines geschlossenen App-Store-Ökosystems und sieht sich daher vermehrter Kritik, behördlichen Untersuchungen und Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt.
70 Millionen Dollar Lösegeld. So viel fordern die kriminellen Hacker, die eine Software des IT-Dienstleisters Kaseya in den USA gekapert haben.
Entschlüsselungsprogramm für Hacking-Opfer. Wir bleiben beim Thema Cyber Security. Nach der spektakulären Attacke der Hackergruppe Revel auf den IT-Dienstleister Kaseya verteilt dieser nun Entsperrcodes an Kunden, deren Systeme von den Angreifern verschlüsselt worden sind. Damit könnten die von der Erpressersoftware verschlüsselten Computer wieder freigeschaltet werden. Laut Kaseya habe man dafür kein Geld gezahlt, weder direkt noch über Mittelsmänner, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Revel hatte für den Generalschlüssel 70 Millionen Dollar gefordert. Von dem Angriff waren bis zu 1.500 Unternehmen in aller Welt betroffen.
This is Winston Zeddemore. He's here about the job.
Beautiful, you're hired.
Lucasfilm heuert Deepfake-YouTuber an. Nach einem Fanprojekt, bei dem er das computergenerierte Gesicht von Luke Skywalker in The Mandalorian durch einen sogenannten Deepfake ausgetauscht hat, erhält der YouTuber Shamoke einen heiß begehrten Job beim Star Wars-Produzenten Lucasfilm. Shamoke hatte sein Video jedoch nicht als Bewerbung verstanden, sondern hatte sich, wie viele andere Zuschauer, einfach über die Qualität der entsprechenden Szene geärgert. Daher wollte er zeigen, was man mit Deepfake-Technologie alles anstellen kann, um schlechte computergenerierte Effekte zu verbessern. Shamoke hat seinen Job inzwischen offiziell bestätigt. In einem Kommentar unter einem seiner Videos erklärte er, dass sein offizieller Jobtitel Senior Facial Capture Artist sei. Man spricht dank KI mit toter Freundin. Eine auf künstliche Intelligenz basierte Software hat es einem 33-jährigen Kanadier ermöglicht, mit seiner Freundin zu chatten. Das Besondere daran, seine Freundin ist bereits seit 8 Jahren tot. Lediglich $5 zahlte er für die Beta-Version der Software GPT-3, die von einer von Elon Musk mitbegründeten Forschergruppe entwickelt wurde. Der Kanadier sei sich nach eigenen Angaben bewusst, dass es sich bei dem Bot nicht tatsächlich um seine verstorbene Freundin handelt. Der Entwickler der GPT-3-Software Jason Rohrer gab an, nicht nur gerührt zu sein, sondern auch beängstigt darüber, welche Möglichkeiten sich durch den Einsatz von Bots ergeben. Er warnt davor, dass es potenziell gefährlich und moralisch fragwürdig sein könne, wenn sie etwa von Menschen genutzt werden, um andere Menschen zu verkörpern.
Daily Fun Fact.
Mensch, meine Hochachtung.
Ja, das müssen wir sofort Mr. Applegate berichten.
Rätsel um die 3 Fragezeichen. Seit Monaten beschweren sich Nutzerinnen und Nutzer auf Spotify, da nicht mehr alle aktuellen Folgen der beliebten Hörspielserie Die 3 Fragezeichen bei Spotify zu finden sind. Auch andere Serien wie TKKG und Die 5 Freunde seien nicht mehr komplett oder nur für kurze Zeit bei Spotify zu finden, bevor sie wieder aus dem Programm genommen würden. Die Community macht das zu Sony gehörende Label Europa für das Fehlen der Folgen verantwortlich, da dieser vor einigen Monaten einen eigenen Streaming-Dienst gestartet hatte. Auf Nachfrage gab Europa aber an, dass man nichts damit zu tun habe. Auch Spotify selbst hat bislang kein Statement abgegeben. In Communities wird darüber spekuliert, ob das Abrechnungsmodell der Grund sein könne, da man bei Spotify nicht nach Tracklänge, sondern nach Streams abrechne. Denn viele der Hörspiele Europas bestehen aus sehr vielen kleinteiligen und kurzen Tracks. Möglicherweise handelt es sich also um einen Präzedenzfall für Spotify.
Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
Dir gefällt dieser Podcast? Dann überlege doch mal kurz, ob es vielleicht unter deinen Freundinnen und Freunden, Bekannten und oder Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen Menschen gibt, die sich für Startups interessieren, die auf der Suche nach Gründungsideen und Geschäftsmodellen sind, die sich von herausragenden Gründerinnen und Gründern inspirieren lassen wollen oder die einfach nur bei der technologischen Entwicklung auf dem Laufenden bleiben möchten? Dann berichte ihnen doch von diesem Podcast oder teile deine Lieblingsfolgen auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder Instagram. Von unserer Seite auf jeden Fall schon mal vielen Dank.
Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
Im vergangenen Jahr stieg die Zahl verfügbarer Glasfaseranschlüsse in Deutschland von 6,4 auf 8,3 Millionen. Dies teilte der Branchenverband Breko mit. Demnach käme Glasfaser somit auf einen Marktanteil von 17,7%. Bis zum Jahr 2024 rechnet der Verband mit 26 Millionen verfügbaren Glasfaseranschlüssen. Laut Facebook-CEO Mark Zuckerberg kommt dem Projekt Metaverse eine zentrale Bedeutung für die Zukunft des Social-Konzerns zu. Man wolle eine neue digitale Welt schaffen, in der Menschen sich treffen, shoppen und sogar arbeiten können. Andrew Bothworth, Facebook Reality Labs Chief, hat diese Mission nun mit einem Blogpost unterstrichen und erklärt, man wolle ein Bindegewebe zwischen Räumen schaffen, damit Nutzer die Grenzen der Physik überwinden. Ethereum feiert einen weiteren Meilenstein. Rund 10 Tage vor der planmäßigen sogenannten London Hard Fork verbuchte die Beacon Chain bereits über 200.000 Validator Nodes. Damit ist das Interesse trotz der starken Korrektur am Kryptomarkt offensichtlich nicht eingebrochen. Merke, nie vor laufenden Fernsehkameras über Passwörter sprechen. Dies nämlich ist einem italienischen TV-Kommentator bei den Olympischen Spielen in Tokio passiert. Er fragte seinen Kollegen nach dem Passwort für den Computer, und zwar live im TV, während der Übertragung des Volleyballspiels Türkei gegen China. Den Fauxpas kann man sich auf Twitter anschauen. Das kommunizierte Passwort Booth.03 dürfte inzwischen geändert sein. Und noch einmal Tesla. Wie weit der Automobilkonzern noch vom autonomen Fahren entfernt ist, erkennt man an einem Tweet des Tesla-Fahrers Jordan Nelson, der Tesla-Chef Elon Musk auf einen kuriosen Fehler hingewiesen hat. Nelson hatte die Autopilot-Funktion Full Self-Driving eingeschaltet und bemerkt, dass sein Fahrzeug immer wieder die Geschwindigkeit reduzierte. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug den tiefhängenden Mond für eine gelbe Ampel gehalten hatte. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 28. Juli 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
Startup Insider Daily. Investments und Exits. Präsentiert von
Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
Also, ich freue mich sehr. Olaf Jacobi ist wieder hier von Capnemic. Olaf, toll, dass du da bist. Hallo.
Hallo Jan, schön, dass ich mal wieder dabei sein kann.
Ja, freut mich wirklich sehr. Vielleicht bevor wir einsteigen, sag doch vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu Capnemic.
Ja, selbstverständlich. Also, Capnemic Ventures ist ein Venture Capital Unternehmen, also ein Investor mit Sitz in Köln, Berlin und München. Und wir investieren insbesondere in technologiebasierte Cases, B2B, aber auch manchmal auch B2C. In den Phasen Seed und Series A machen wir unsere initialen Investments, aber dann eben mit entsprechenden Reserven natürlich eben auch in den Folgerunden.
Und ich habe schon gelernt, wer dich auf einen Kaffee treffen möchte, das kann man am besten in München, ne?
Das kann man am besten in München oder auch in Berlin, da bin ich auch eigentlich fast jede Woche. Auf jeden Fall jede zweite Woche.
Okay, das ist dann vielleicht die Brücke zu unseren Themen. Wir haben zwei Berliner Unternehmen, die wir uns vornehmen, ne?
Ganz genau. Und zwar ist das die Solaris Bank. Da gab es ja wirklich ein tolles Announcement. Und the next big thing.
Cool. Fangen wir mit der Solaris Bank an, ja?
Also Solaris Bank hat eine große Runde gemacht. War ja in der Presse, 190 Millionen in der D-Runde. Und das fand ich wirklich genial, weil ich meine, die Solaris Bank, die hatte einen echt schweren Start. Können wir gleich noch ein bisschen zur Historie kommen. Aber dass sie jetzt hinten raus so eine Growth Round macht mit 190 Millionen als Infrastruktur für, sag mal, Neobanken oder auch für Unternehmen, die Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen anbieten wollen und das aus Deutschland heraus aufgebaut, finde ich super.
Das Modell ist halt auch super spannend, ne? Also ich weiß nicht, wie viele Wettbewerber es in Europa gibt, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr smartes Produkt, was die aufgebaut haben. Einfach zu sehen, es gibt ganz viele Fintechs, die gründen möchten, aber die diesen Legal- und BaFin-Prozess nicht durchlaufen wollen, ne?
Ja, einmal die Fintechs, aber, und wenn man sich jetzt die großen Kunden von einer Solaris Bank anschaut, dann sind es eben die Unternehmen wie eine Trade Republic, wie eine Tomorrow oder eine Samsung Pay, also das Pendant zum Google Pay, was auf Solaris Bank funktioniert oder aufgebaut ist. Und da haben die sich wirklich etabliert. Und wenn man sich jetzt mal die Historie anschaut, haben anfangs wenig institutionelle Investoren dran geglaubt, Also das Unternehmen wurde 2016 gegründet und zwar durch einen Company Builder, durch Finnlieb. Finnlieb hat damals, glaube ich, zwei Gründer mit reingeholt und ein Jahr später einen externen CEO, der auch immer noch CEO ist. Und die beiden quasi Gründer, die von Finnlieb reingeholt worden sind, sind nach 3 Jahren wieder gegangen. So, und in den ersten Runden waren auch keine VCs dabei.
Da war, glaube ich, ganz früh war das Bertelsmann oder Avato oder so, glaube ich, ganz früh dabei, ne?
Ganz zum Anfang war Yabeo, so in der Seed-Runde, dann ist Avato und einige Banken sind mit reingegangen. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, an was hat das gelegen? So, wenn du mich als VC fragst, hat es an dem Case gelegen, hat es an dem Markt gelegen? Ich glaube, es waren zwei Punkte. Einmal der Markt, der war noch, na nicht mehr in den Kinderschuhen, aber in den Teenie-Schuhen, würde ich sagen. Und auch das Modell war neu. Ich glaube, eine der großen Hürden, die eine Solaris Bank anfangs hatte, um wirklich institutionelles Geld einzusammeln, war das Cap-Table, weil über 50% gehörte Finnlieb und in sowas investiert ein VC ungern.
Ja, ich habe mir hier gerade mal parallel den Cap-Table auch oder zumindest mal die frühen Runden aufgemacht. Das sind schon krasse Namen, ne? Da ist Visa noch mit reingegangen, dann Softbank und auch Lakestar ist dann in der Series B dazugekommen. Also Klaus Hommels mal wieder ein sehr, sehr gutes Händchen bewiesen, ne?
Ja, absolut, absolut. Also, wie gesagt, das ist ganz interessant, ne? In einer Seed A- und B-Runde legst da so mehr oder weniger der erste
ne?
Institutionelle Investor. Und dann in der C-Runde ist HV Capital, also Holzbrink, und Storm, super Investor aus den USA, mit reingegangen. So, und jetzt in der Growth Round war ja eher ein großes Family Office und ein PE.
Ist bei HV Capital auch eigentlich ungewöhnlich, dass sie so spät erst reingehen, oder?
Wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, ja. Aber dadurch, dass die jetzt natürlich ihre Fonds immer größer haben und eben auch einen Growth Fund im Endeffekt auch vor sich haben, macht das schon Sinn, auch später mal reinzugehen.
Und das Modell von der Solaris Bank, siehst du in Deutschland da Wettbewerber?
Also einen hundertprozentig deckungsgleichen Wettbewerber sehe ich jetzt nicht. Es gibt also Überlappungen an einigen Rändern des Portfolios, was die anbieten. Aber so wie die sich jetzt aufgestellt haben, nein. Es mag jemanden geben, aber den kenne ich dann eben nicht.
Und Sie haben ja auch gleichzeitig noch einen UK-Wettbewerber übernommen. Ne? Das heißt, hier beginnt auch gerade eine große Auslandsoffensive.
Absolut. Also die haben ja letztes Jahr, ich glaube, 35 Millionen Umsatz gemacht und planen jetzt mit dem organischen und anorganischen Wachstum für dieses Jahr einen dreistelligen Millionenumsatz. Und das ist dann schon mal eine Hausnummer.
Nee, also wirklich mega spannend. Ich kenne diesen ganzen Bereich, das nennt sich ja irgendwie Embedded Finance. Ne? Und ich habe bei denen gesehen, das fand ich auch total interessant, 180 APIs bieten die an. Das ist irgendwie, ich kenne mich im API-Markt zu wenig aus, aber das war schon eine Hausnummer, oder?
Genau, also ich meine, die bieten 180 APIs an, wenn man sich jetzt überlegt, dass die Finanzdienstleister, die solche Geschäftsmodelle anbieten wollen, ansonsten alles selber pflegen müssen, macht das natürlich total Sinn. Also für Corporates, die Finanzdienstleistungen oder Produkte anbieten wollen, das eben über eine Solaris Bank zu machen, definitiv.
Und wir hatten im Vorfeld jetzt schon kurz gesprochen zum Thema Company Builder, also zum Finnlieb. Dort gab es jetzt nicht so viele andere Großprojekte, die irgendwie so, weiß nicht, von Erfolg gekrönt waren. Ne? War zumindest unser beider Eindruck. Es gab noch Finnlieb Connect, die hatte ich neulich hier auch im Podcast, so eine, ich glaube, so roundabout mit 100 Millionen bewertet, aber in der vergleichbaren Dimension wie eine Solaris Bank gibt es da nichts, ne?
Also ich kenne das gesamte Portfolio nicht von Finnlieb. Wir haben das natürlich als VCs beobachtet, was dort aus diesem Company Builder herauskommt und man hat auch immer wieder mal einen Deal vorgestellt bekommen. In der Tat, Solaris Bank und Finnlieb Connect, das ist quasi das Überbleibsel von, ich glaube, ein, zwei Unternehmen, die sie dann zusammengepackt haben, so sind eigentlich so die einzigen, die mir jetzt einfallen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht den kompletten Überblick, aber ich glaube schon, dass die beiden sind, die aus Finnlieb heraus am größten geworden sind. Aus diesem Company-Builder zum Thema Fintech. Den es jetzt ja auch, glaube ich, so nicht mehr gibt. Das heißt, das Thema ist endlich. Also der Drop ist gelutscht.
Ja, ich bin jetzt hier gerade nochmal auf die Webseite gegangen. Also Ellen Wahr, muss man sagen, hatten dieses Jahr auch eine Finanzierungsrunde. Glaube ich, einer der größten im Fintech-Bereich. Clark ist noch Teil des Modells und auch die Pentabank, die natürlich irgendwie nah an der Solaris Bank dran ist. Also darf man jetzt auch nicht...
Okay,
nicht,
wusste ich gar nicht, dass die Penta auch...
Nee, genau, deswegen darf man jetzt auch nicht zu kritisch sein vielleicht. Aber was natürlich schon der Fall ist, der CEO von Finnlieb hat ja neulich bekannt gegeben, dass sie eben dieses Company-Building-Modell zumindest auf den Prüfstand stellen oder sogar einstellen. Und das ist jetzt vielleicht die Brücke zu dem nächsten Thema, weil da wollen wir ja eigentlich über einen Company-Builder sprechen, der gerade eine Runde gedreht hat, ne?
Genau, also von einem Company Builder, jedenfalls von dem Produkt, was aus dem Company Builder rausgekommen ist, der Solaris Bank und Finleap zum nächsten, zu The Next Big Thing, die eben jetzt, ich glaube, 19 Millionen eingesammelt haben, als Company Builder im Bereich IoT und insgesamt so Machine Economy, glaube ich, nennen die sich als.
Genau, ist so ein bisschen verschwommener geworden, glaube ich. Die haben als IoT-Company Builder angefangen, wenn ich so richtig weiß. Jetzt machen sie auch so ein bisschen Blockchain und Sensorik, ne? Solche Themen drumherum, ne?
Also ich habe da jetzt natürlich nicht drüber geforscht, über diese zeitliche Abfolge, wenn neue Themen aufkommen, Technologiemarkt, wann entstehen Company Builder? Aber kann man natürlich ja schon eine Herleitung hinbekommen. Also Fintech so 2015, 2014 aufgekommen. Dann gab es den ersten Company Builder mit Finleap. Der Gründer von Next Big Thing ist der eigentliche Gründer von Relayer, was ja so die große IoT-Management-Plattform war, die dann eben auch gut finanziert wurde und auch gut verkauft wurde. Danach hat dann...
Ich glaube, ein 300-Millionen-Exit, ne, war das?
Genau, der Josef Brunner war ja als Business Angel drin und hat dann eben auch den CEO-Posten übernommen. Und dann das Ding wirklich eben auch mit seinen PS ausgestattet. Unglaublicher Unternehmer, der Josef.
Ja.
Hatte das große Glück, in sein erstes Startup investieren zu dürfen.
Auf welches war das denn?
Julex. Da habe ich ich weiß gar nicht mehr, wann das war. 2009 oder 2010 investiert, und nach 3-4 Jahren haben wir es in Cisco dann verkauft. Und was der Josef da mit Relayer gemacht hat, super. Ja, und der Harald Zapp ist das, der hat dann Next Big Thing gegründet und hat eben einen Company Builder gebaut für diese Themen, ne? IoT, Sensorik und so weiter. Anscheinend funktioniert es zum Anfang, ja? Also oder anfangs jetzt. Ja? Wir haben, glaube ich, 5 Companies so inkubiert oder gegründet. Jetzt muss man mal abwarten, was daraus wird. Ich glaube, das ist ein ähnliches Konzept wie bei einer Finleap oder wie bei anderen, muss man sagen, vertikalen oder horizontalen Company Builder, die eben sich ein Thema rausgreifen und sagen, okay, wir haben eine Domain-Expertise in diesem Bereich und suchen häufig technische Gründer oder Scientific Founders, die aber wahrscheinlich nicht so die Erfahrung haben im Unternehmen gründen und Unternehmensaufbau, und dabei helfen die. Ne? So, und daraus kann schon was werden, ne? Weil wenn man jetzt eben wirklich Techies hat, die aber eben keine Ahnung von Vertrieb haben, dort erst reinwachsen müssen, wie man Unternehmen aufbaut, wie man hiert, welche Leute man dazu holt, wenn dort ein Company Builder unterstützt, dann ist das schon positiv. Die negativen Punkte, so aus Investorensicht, ist natürlich dann einmal das Cap-Table, dass man da eben diesen Company-Builder im Cap-Table hat, der irgendwann auch nicht mehr operativ ist, und man mag natürlich jemanden im Cap-Table, der nicht operativ ist, eigentlich nicht so gern. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema, diese Teams, die dort in so einem Company-Builder sind, die sind anfangs eben nicht komplett. Und in nicht komplette Teams investieren, da tut sich eben jeder Investor relativ schwer. Und das sieht man. Jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück zur Solaris Bank. Die ersten Runden bei der Solaris Bank, das waren eben keine institutionellen Investoren. Das waren eben häufig Corporates. Scheint ein Indiz dafür zu sein, dass über die Hürde nicht jeder rüberspringen möchte.
Ja, und das heißt aber, also ich habe jetzt mal parallel, während du gerade erzählt hast, habe ich mal im Handelsregister geguckt. Da gibt es bei Next Big Thing gibt es ein Unternehmen, das heißt Meter, also MeTR, also ein, ja, ich, wenn man so möchte, für die Baubranche oder Immobilienbranche, glaube ich, ein smartes System. Und da hat Next Big Thing knapp 50% noch. Ne? Also das heißt, nur weil du gerade den Cap Table erwähnt hast, also man sieht daran, dass die dann eben auch mit einem ordentlichen Stake, das mag die Logik von einem Company Builder sein, ist ja vielleicht bei Finleap jetzt auch ähnlich gewesen ganz am Anfang. Aber das kann natürlich, wie du es gerade sagst, hinten raus eben auch möglicherweise Investoren abschrecken.
Also ganz weit hinten raus, das sieht man jetzt ja bei einer C&D-Runde, bei einer Solaris Bank, ist es nicht mehr ganz so schlimm.
Nee, genau, ja.
Weil da sich natürlich der Company Builder schon mal durchverwässert hat oder eben auch im Secondary ein bisschen was abgegeben hat. In den ersten Runden ist es schwierig. Also wenn mir jetzt jemand ein Cap-Table hinlegt für eine Seed-Runde oder eine Late-Seed-Round, da hat eben jemand, der nicht operativ im Unternehmen ist, also keiner der Gründer ist, 50%, muss ich tief durchatmen und das wird wahrscheinlich eine Hürde sein, über die ich nicht rüberspringen möchte.
Ja, also Meta hat laut, also ich nehme, oder Meta, wie auch immer sie ausgesprochen werden, hat laut Crunchbase gar keine Investitionsrunde gemacht. Das heißt, das ist quasi noch das initiale Setup, mit dem da rausgehen. Also das ist schon ziemlich heavy, ne? Sag mal, aber grundsätzlich, das klang jetzt gerade so raus, als würdest du sagen, dass eher so inkomplette Teams bei einem Company Builder gut aufgehoben sind, aber das klingt ja eigentlich eher auch so ein bisschen nach schwierigen Voraussetzungen auch aus Company Builder Sicht, ne? Weil man möchte ja Top Teams anziehen und denen dann irgendwie eine Idee überstülpen in einem Markt, in dem man sich auskennt, oder?
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Modelle oder unterschiedliche Szenarien. Also zum einen kommt ein inkomplettes Team, also jemand, der eine tolle Entwicklung gemacht hat, eine gute Basistechnologie entwickelt hat, geht zu so einem Company Builder, sagt, ich habe hier was, bitte hilf mir, ein Team zusammenzustellen. Ich brauche einen Co-Founder, der mehr aus dem Business kommt oder mehr aus dem Sales kommt. Ich habe auch keine Erfahrung im Finanzbereich. So, da kann Company Builder helfen. Was ich kritisch finde und wirklich dann auch hinterfragen würde, ist, wenn Company Builder eine Idee hat und dann ein Team, ein quasi Founder-Team zusammenstellt und denen die Idee überstülpt und sagt, so, jetzt ist eure Idee, jetzt rennt mal los. Ich weiß gar nicht, ob das bei der Solaris Bank mal so war oder ob es da einen initialen Gründer auch wirklich gab, der die Idee hatte. Also da hab ich als Investor ein Problem, weil wir investieren natürlich schon in so ein Gründerteam, jeder Investor, die eben eine Domain-Expertise haben im Markt, die für ihre Idee wirklich abbrennen. Und so Company Builder, 100% Company Builder finde ich sehr schwierig.
Und also mein Eindruck jetzt mal, dass momentan trotzdem im Company-Building-Bereich relativ viel passiert. Ne? Wir haben jetzt gerade Merantix hier in Berlin, die auch eine größere Runde gedreht haben. Ich glaube, so 40 Millionen waren das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann haben wir natürlich diese ganzen Corporate-Labs oder wie man sie nennen möchte, so ein Oetker oder ein Fissmann oder so, die versuchen trotzdem irgendwie in ihrem Bereich irgendwelche Unternehmen zu gründen. Ist das jetzt so die nächste Welle? Weil es gab ja auch mal zeitgleich, es gab ja mal ein Rocket Internet, die haben sich komplett daraus zurückgezogen. Es gab ein Project A, die haben sich gewandelt. Kommt da wieder was oder ist das Modell eigentlich zu schwierig?
Nein, also ich würde jetzt eine Merantix, eine Next Big Thing und die beiden würde ich jetzt nicht mit einer Project A in der Anfangsphase, ne, wo sie wirklich als Company Builder gestartet sind, oder einer Rocket Internet vergleichen, weil eine Merantix und eine Next Big Thing, die sagen ganz klar, wir sind richtig gut im Bereich AI, ne, zum Beispiel bei Merantix, oder im Bereich IoT-Sensorik bei The Next Big Thing. Und dort unterstützen wir Gründerteams. Oder dort haben wir auch vielleicht mal die ein oder andere eigene Idee und suchen uns Gründerteams. Aber sich als Investor wie eine Rocket Internet oder wie eine anfangs mal Project A hinzustellen, sagen, wir sind smarter als Gründer und haben die besseren Ideen, daran glaube ich als Investor nicht, weil ich sehe eben diese Gründerteams und glaube einfach, diese, wie sagt man so schön, Wisdom of the Crowd ist smarter als ein einzelner Investor.
Heißt aber umgekehrt auch, dass vielleicht, wenn man es jetzt raushört, die Spezial-Company-Builder eine größere Chance haben, ne?
Ja. Ja, ganz genau.
Also so ein Merantix.
Das wäre jetzt in einem Satz ausgedrückt.
Ja, genau. Ne? Weil also das sehe ich schon auch, dass jemand irgendwie seine Domain-Expertise hat, ne, und dann in dem Bereich einfach sieht, was funktionieren könnte und dann eben vielleicht auch jetzt mal über HR oder sowas, was du vorhin meintest, hinaus tatsächlich vielleicht viel, viel schneller skalieren kann. Möglicherweise auch die Kontakte zu Investoren pflegt und solche Geschichten. Ne?
Absolut, genau. Also es geht dort um Erfahrung in einem speziellen Bereich und nicht um das Bereitstellen von HR, Finance, Sales und so weiter und so fort. Das mag vielleicht sogar im Consumer-Bereich, wie es Rocket Internet gemacht hat und wie es anfangs Project A gemacht haben, Sinn machen, weil da muss man eben sofort Gas geben. Aber in einem Deep-Tech-Bereich, wie Merantix das macht, oder auch in einem Tech-Bereich, wie The Next Big Thing das macht, da ist es gar nicht so notwendig. Ja? Wir sprechen da von B2B-Tech-Startups und die brauchen anfangs keine große Expertise im Bereich Marketing, oder HR und Finance, weil diese Teams wachsen viel langsamer als, was weiß ich, nehmen wir jetzt mal so ein gutes Beispiel aus der heutigen Zeit, eine Gorillas, ne, die eben, was weiß ich, innerhalb von einem Jahr 10.000 Leute eingestellt haben.
Zeitgleich, ich gucke jetzt hier gerade mal nochmal parallel die Menge an Kapital, die da reingeflossen ist. Also da ist bei Finleap, sind es irgendwie, glaube ich, 110 Millionen gewesen insgesamt und jetzt hier reden wir über 19 Millionen. Also die Geschwindigkeit des Modells hat auch wahrscheinlich was mit dem Markt zu tun, also wie schnell man da das Kapital bekommen kann. Oder würdest du andere Faktoren da noch als, also jetzt zum Beispiel das Management, ist das dann auch ein Indikator dafür, dass das eben vielleicht hier nicht so richtig gut greift?
Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nicht gut greift. Ich glaube einfach, dass bei The Next Big Thing ein bisschen weniger Kapital gebraucht wird zum Anfang. Das sind, glaube ich, also diese Deep Tech-Themen sind meistens sehr kapitaleffizient, gerade zum Anfang. Und ein weiterer Faktor ist natürlich das Management von Finleap. Und im Vergleich, also jetzt nicht in der Qualität, sondern einfach nur, was das Fundraising angeht, der Jan Beckers von Finleap und seine Mannschaft, die waren eben oder sind Weltmeister im Fundraising. Also das ist eine andere Liga.
Okay. Ja, aber auch zeitgleich hier bei Finleap waren es auch keine, keine bekannten VCs, ne? Außer der Softbank Group. Ionic kenne ich jetzt nicht so richtig, aber ansonsten so eine Hannover Rückversicherung, glaube ich, oder eine NIBC Bank kenne ich auch nicht, aber Signal Ventures, also das ist ja eher von Signal Iduna so ein Ding, also das jetzt auch nicht so ein richtiges VC-Modell eigentlich, ne?
Anscheinend nicht, nee. Ich kann es nicht hundertprozentig beurteilen.
Nee, ich bin da nur neugierig, weil ich das Modell an sich ja total faszinierend finde bei Company Builders, weil die ja wirklich dann eigentlich so am Fließband Sachen raushauen können. Bleiben wir einfach mal dran, behalten wir im Auge, aber könnte natürlich sein, dass da so nach und nach jetzt die nächsten spezialisierten Themen kommen. Ja,
ja, also auf jeden Fall ist es ein Zeichen, dass dort Märkte vorhanden sind und natürlich eben auch Technologie entwickelt wird in Deutschland, die so ein Company Builder mit auffängt und dann eben versucht, schneller in den Markt hineinzubekommen.
Super, Olaf. Ja, du, dann hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, war ein schöner Lauf, auch jetzt eben nochmal so am Rande durch die ganze Company-Builder-Welt. Also bin gespannt, was da alles noch kommt. Und dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch.
Alles klar, Jan. Danke dir.
Dieser Beitrag wurde präsentiert von
Byton Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war's für heute Vormittag. Das war Olaf Jacobi von Capnemic. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, dann empfehlt uns gerne weiter oder hinterlasst eine Rezension auf Apple Podcast oder iTunes. Das hilft uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und nochmal der Hinweis, wenn euch zum Beispiel jetzt in diesem Fall interessiert, worüber wir im Detail gesprochen haben, alle Links dazu findet ihr in unseren Shownotes oder bei uns auf LinkedIn. Also unsere Empfehlung immer, folgt uns auf LinkedIn, dann werdet ihr auf jeden Fall nichts verpassen. Nochmal kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Wir sprechen um 14 Uhr mit Florian Schwenkert. Er ist der COO von Coro, einem Online-Lebensmittelhändler, der sich auf den Direct-to-Consumer-Markt konzentriert und jetzt auch in den Einzelhandel expandiert. Von daher ein ziemlich spannendes Gespräch. Und wir sprechen mit Noah Fischer, Co-Founder und CEO von Lumali. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, da ist Noah, ja, ich weiß nicht, rausgerutscht oder zumindest im Gespräch hat er fallen lassen, dass da jetzt einer der Klarna-Gründer investiert hat. Diese ganzen Details dann, wie gesagt, nachher um 14 Uhr geht's weiter. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis nachher und alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Philips und Burn, deinem Partner für TechDDs und Startup Health Checks. Jetzt auf insider.techdd.info eintragen und mehr erfahren.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.